Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich fühle mich richtig wohl, dass ich jetzt nicht mehr das Problem habe, welche Folge das nun ist. Es ist nach der 9. Sendung, der 9. Folge, ist es die 10. Sendung und die 10. Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und so kleine Zuschauer auch. Denn unser Audio-DAT wird auch bei dieser Sendung stattfinden.
Ich möchte unsere Zuschauer und auch die Zuseher ebenfalls begrüßen. Und ich bin auch froh, dass ich mich
Zuhörer?
Nicht mehr... Ja, die hast du doch schon begrüßt.
Ach so, ja, gut.
Ich bin auch froh, dass ich mich nicht mehr mit dir streiten muss, hier bis aufs Messer um diese Nummerierung. Das bringt echt Zeit.
Morgen beginnt die Fotokina hier in Köln. Und die Fotokina ist sicherlich eine sehr wichtige Messe. Und die Funkausstellung hat eigentlich so ein bisschen dazwischen gefunkt, weil die jetzt jedes Jahr sein will. Denn es war immer so schön, abwechselnd war die Fotokina alle 2 Jahre und abwechselnd kam dann die Funkausstellung alle 2 Jahre.
Ein bisschen kommt mir das vor wie Kannibalismus, aber jeder versucht hier auf dem Markt zu behaupten, man wird sehen, wie es weitergeht. Fotokina war ja auch schon mal ziemlich schlimm dran und hat sich ganz schön bekrabbelt, ist also ganz schön wieder rausgekommen, Gott sei Dank. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es dieses Jahr wird, so kurz nach der IFA.
Wir haben damals immer von der Fotokina mit eigenen Sendungen auch berichtet und Sondersendungen gemacht. Ich habe sogar den Fotokina-Obelisken 2-mal erhalten, einmal in schwarzem Granit und einmal in Gold gefärbt. Hast du auch einen?
Nö.
Fehlt dir aber auch nichts.
Eigentlich nicht so wirklich.
Ja. Kann man dann jetzt schon so ein bisschen sagen, was die Fotokina so bringen wird? Also ich meine, es ist ja ein Stückchen Cebit, es ist ein Stückchen Funkausstellung.
Ja, es, einige Firmen, die auf der IFA nicht waren, die werden auf der Fotokina sein. Epson, Sony und so weiter.
Apple.
Einige, die auf der IFA waren, werden hier in Köln nicht sein oder vielleicht nur so am Rande in Hotels, so etwas. Also das hat sich im Vorfeld schon etwas aufgeteilt. Und was man sehen wird, nun, man wird sehen LC-Displays und vieles drumherum. Drucker, Farbe, Bunt, alles das, was eben zum Foto gehört. Vielleicht sehen wir ja auch wieder ganz, ganz neue Fotoapparate, digitale, große
Chips. Ich dachte schon, denn darum geht es doch hauptsächlich.
Darum ging es ja irgendwann einmal. Aber mittlerweile ist aus dem Thema Foto ja nun viel mehr geworden. Der ganze Ausdruck, die Archivierung, die Speicherung, Bilderkennung wird es geben. Aber ich denke, man muss einfach hingehen, man muss vor Ort mal sehen, was passiert da.
Und das Foto kommt jetzt so langsam, das haben wir früher immer schon in Sendungen gesagt, so langsam auch ins Netz hinein, dass man dort seine Alben pflegen kann, überall. Und man kann sagen, also du hast den Zugang, guck dir mal meine Bilder an, du hast keinen Zugang und so weiter. Das ist ja eine schöne Sache auch.
Ja, aber im Zuge der fallenden Festplattenpreise möchte ich meine Fotos immer noch nicht im Netz haben. Und meine privaten Briefe möchte ich auch nicht im Netz haben. Und nicht zu wissen, wer hat wann, wo, welchen Zugriff darauf und wer macht welchen Fehler. Nee, also ist nicht so mein Ding. Ich hab's lieber auf meiner Platte zu Hause und da weiß ich, wo es ist.
Gut. 2006, die Fotokina hat Neues gebracht.
Rund 1600 Anbieter aus 45 Ländern werden erwartet. Das ist die größte Fotokina, die es bisher gegeben hat. Auf 230.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden 160.000 Besucher erwartet aus über 140 Ländern. Und es gibt noch etwas Neues, diese Trennung, die bisher da war, von Consumer- und professionellen Bereich. Das heißt also, dass der Normalbesucher gar nicht in den Bereich für die richtigen Fotografen hinein darf. Die fällt weg. Das heißt, jeder darf sich jetzt auch die hochwertigsten Geräte ansehen mit bis zu 30 Megapixel-Chips. Das ist dann eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiges Signal auch nach draußen. Der andere Trend ist, dass diese Megapixel-Rennen jetzt offensichtlich zu Ende sind. Denn der chemische Film hat eine theoretische Auflösung von ungefähr 10 Megapixel. Dann gehen natürlich da Verluste durch das Objektiv runter, Verluste durch Fehlbelichtung, Verluste durch schlechte Entwicklung, sodass man effektiv unterm Strich zwischen 2 und in sehr guten Entwicklungen vielleicht 5 Megapixel herausbekäme. Da sind unsere normalen Standardfotoapparate, diese digitalen, jetzt schon mittlerweile deutlich drüber. Was muss man tun? Ganz klar, einmal optischer Zoom, der muss her, der muss auch besser werden, die Objektive allgemein. Und zweitens die Benutzerfreundlichkeit, damit man nicht mehr ein dickes Handbuch rumschleppen will, nur weil man ein Foto von seiner Oma machen möchte oder zu Weihnachten mal die Kinder fotografieren will. Und ich glaube, die Hersteller haben dies erkannt. Bei Kodak ist es jedenfalls so.
Ich bin hier am Stand von Kodak mit Herrn Gerd Böhm, dem PR-Manager von Kodak, zusammen. Und wir haben uns die neuen Produkte angesehen. Schöne, schicke, kleine Fotoapparate. Was auffällt, es ist nicht weiter die Gigantomanie getrieben worden, 10 Megapixel, 12 Megapixel, sondern die Geräte werden in der Bedienung einfacher und in der Form schöner. Ist das die neue Richtung von Kodak, Herr Böhm?
Ja, wir legen sehr viel Wert darauf, eine breite Palette an Kameras anbieten zu können. Wir bieten sogenannte Einsteigerkameras an, die im unteren Preisbereich liegen. Wir bieten Style-Kameras an und wir bieten aber auch sogenannte Bridge-Kameras an, die schon die Brücke schlagen zu den Spiegelreflexkameras. Generell zu der Pixel-Gigantomanie. Es ist so, dass wir sagen, Pixel ist nicht alles, sondern es gehört das Objektiv dazu, es gehört der Farbchip dazu, der Chip generell, das Farbmanagement in der Kamera, und dies alles führt letzten Endes zu einem Ergebnis.
Im Profibereich braucht man ja noch andere Auflösungen. Da wird es ja wahrscheinlich noch Chips geben, die noch höher, noch wesentlich höher auflösen als in dem, nun sagen wir mal, Hobbybereich, Privatbereich. Wie sieht's denn da aus?
Es ist richtig, Kodak hat ja einen eigenen Geschäftsbereich, der diese Sensoren baut, und zwar die CCD- und die CMOS-Sensoren. Und da geht es in der Tat um 16 und mehr Megapixel, also es geht sogar bis über 30 Megapixel. Das sind dann CCD-Sensoren, die sind dann natürlich in großformatigen Kameras eingebaut.
Wir haben hier zwei neue kleine Kameras vor uns auf dem Tisch, die beide mit einer Auflösung von 8 Megapixel arbeiten, ein sehr großes und sehr helles Display haben. Können Sie etwas zu diesen Zusatzfunktionen sagen, zu diesen Hilfen, die man als Fotograf bekommt?
Ja, es ist so, dass wir in unseren Kameras grundsätzlich sogenannte Scene-Modes haben, also Szene-Modus. Da kann man sehr leicht einstellen, ob ich im Schnee beim Skifahren fotografieren möchte, ob ich auf der Party fotografieren möchte, am Strand, ob ich Gegenlicht habe. Das erleichtert dem Anwender, die richtige Einstellung der Kamera zu finden. Und das andere ist, dass ich in der einen Kamera sogar die Funktion habe, die Kamera stellt sich automatisch auf diese Funktion ein. Das heißt, wenn ich sie ins Gegenlicht halte, sagt sie mir, du machst jetzt eine Gegenlichtaufnahme. Wenn ich sie in den Schatten halte oder am Abend bei Kerzenlicht, dann schaltet sie sich automatisch in diesen Modus. Das ist noch keine Motivklingel, aber es ist eine sehr große Hilfe für Anwender, die sich mit der Technik nicht so beschäftigen wollen. Das zweite, was wir anbieten, ist diese sogenannten Dual-Lens-Kameras. Das sind Kameras, die haben zwei Objektive. Und das Schöne daran, wir haben eine Weitwinkelkamera, die hat 23 mm Weitwinkelobjektiv und ein Zoom-Objektiv, ein optisches Zoom-Objektiv von 39 bis 117 mm. Also da habe ich eine sehr große Bandbreite. Diese Kamera macht sehr viel Spaß bei einer Party, bei Geburtstagen, wo ich dann Familienmitglieder anstelle drei, habe ich dann fünf auf dem Bild und muss nicht mich aus dem Fenster lehnen, um dann in einem kleinen Raum noch die andere Gruppe ins Bild zu bekommen. Und ich habe, wie gesagt, noch eine Zoom-Funktion. Also alles in allem eine kleine, praktische Kamera, die ich einfach so in meiner Jackentasche mitnehmen kann.
Herr Böhm, herzlichen Dank für diese umfangreiche Information.
Dankeschön.
Große Auflösung bei den Bildern bedeutet auch viel Speicherplatzbedarf. Und im Vorfeld hatte die Memory Corporation mitgeteilt, dass sie Flashkarten, Compact-Flashkarten vorstellen wollte, mit bis zu 32 GB Speicherkapazität. Nun, offensichtlich hatte man den Mund etwas zu voll genommen. Die 32 GB war nicht da. Auch die 16 GB war nicht da. Die soll jetzt erst im Oktober verfügbar werden, vielleicht auch erst im November. Und dann kommt irgendwann die 32 GB. Nun, ich glaube schon, dass die Speicherkapazitäten noch weiter wachsen werden. Von anderen Herstellern weiß ich, dass man auch an 64 und 128 Gigabyte Karten denkt. Aber man sollte da ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und nicht so sehr angeben und dann nichts zeigen können. Ein anderes Thema, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, Projektoren. Das, was früher einmal nur für Profis war, was viele 10.000 D-Mark gekostet hat, gibt es heute relativ preiswert. Und auch leise mittlerweile. Was diese Teile alles können und ob sie vielleicht sogar ein Fernsehgerät, ein komplettes Multimedia-System ersetzen können, das wollte ich wissen.
Ottmar Korbmacher, PR-Manager Technik von Epson, steht bei mir und wir wollen uns mal unterhalten über Projektoren, die gegenwärtige Stand der Technik und was kommt künftig. Wie sieht es im Moment aus? Gibt es so Multifunktionsgeräte schon?
Ja, Epson bietet einen Nachfolger vom TWD1 an. ein 3-in-1-Projektor oder optional auch ein 4-in-1-Projektor. Der Projektor kann einmal benutzt werden als ganz normaler Videodatenprojektor mit Anschluss an PC. Er kann benutzt werden als DVD-Player, der eingebaut ist. Und er besitzt eine Dolby Surround-Anlage, sodass man also Videos sofort abspielen kann. Optional ist auch ein TV-Tuner erhältlich, sodass wir dann also auch ein Fernsehgerät haben.
Und wie sieht es denn mit dem Computer aus? Wenn ich jetzt von meinem Computer das Gerät mitnehme, irgendwo eine Projektion, irgendeine Vorführung machen möchte, muss ich da einen Rechner dabei haben oder reicht es auch schon mit einem Datenspeicher, den ich portabel natürlich immer dabei habe?
Auch da haben wir eine Lösung, das wäre der EMP 1715. Der hat die Möglichkeit, Daten, zum Beispiel Präsentationen, direkt vom USB-Stick darstellen zu können. Das heißt also, man muss kein Notebook mehr dabei haben. Ein einfacher USB-Stick reicht da völlig aus. Optional ist da natürlich auch die Möglichkeit, den Projektor über ein WLAN anzuschließen.
Herr Korbmacher, jetzt höre ich immer wieder LED-Projektoren, wo also Leuchtdioden drin sind, die ja nun wesentlich weniger Strom brauchen, höheren Wirkungsgrad haben, weniger Wärme produzieren. Gibt es sowas eigentlich auch im Vergleich zu den bisherigen mit der gleichen Leistung?
Mit der gleichen Leistung im Moment noch nicht. Zumindest nicht, solange wir von den Standard-LEDs, also den Light-Emitting-Dioden, sprechen. Es gibt die Möglichkeit, eine Zukunftstechnologie hier anzuführen. Das sind die organischen Leuchtdioden, die eine entsprechende Helligkeit haben. OLEDs können im Prinzip eine Helligkeit von fast 100.000 Candela theoretisch erreichen, womit dann natürlich auch eine Projektion über große Entfernungen auf große Flächen möglich ist.
Jetzt natürlich die Frage, wann kommen die und was kosten die?
Genaue Daten kann man hier leider noch nicht feststellen, weil die Technologie im Grunde noch im Wachsen begriffen ist, auch noch in der Projektierung begriffen ist und entsprechende Produkte eigentlich im Moment nur als, wenn überhaupt, Prototypen existieren.
Sehen Sie eigentlich, dass so ein Projektor möglicherweise in einigen Bereichen das Heimfernsehgerät verdrängen kann künftig?
Ich denke, das hat er teilweise schon getan. Wenn ich an den Bereich Home Cinema denke, wo es also um das Theater- oder Kinoerlebnis zu Hause geht, da ist der Projektor eigentlich mittlerweile schon der Führer. Für den alltäglichen Gebrauch ist es im Moment noch nicht so, weil eben der Projektor im Moment immer noch gesehen wird als das etwas außergewöhnliche Gerät, das hervorgeholt wird, angeworfen werden muss, angeschlossen werden muss auch und nicht wie der Fernseher im Prinzip auf Knopfdruck bereitsteht. In Zukunft ist jedoch damit zu rechnen, dass auch das der Fall sein wird, weil die Vorteile des Projektors gegenüber dem Fernsehen einfach auf der Hand liegen.
Bisher haben die Teile ja ziemlich Krach gemacht. Ich habe so einen zu Hause und da wusste ich dann nicht, wie laut muss ich mein Fernsehgerät denn nun stellen, damit ich überhaupt noch was verstehe. Ist das heute noch so oder gibt es auch schon leise Geräte, die wirklich im Wohnzimmer aufgestellt werden können?
Also da gibt es schon sehr leise Geräte mittlerweile. Wir bieten von Epson Projektoren an, die unter 30 dBA haben. Das ist also ein ganz leises Sprechen im Prinzip. Und das liegt zum einen daran, dass die Lampentechnologie natürlich verbessert worden ist. Mit dieser eTall-Technologie von Epson ist zum Beispiel die Lichtausbeute bedeutend höher. Das bedeutet, die Wärmeentwicklung ist entsprechend geringer und deshalb kann auch die Kühlleistung geringer ausfallen. Obendrein spart man natürlich noch Strom damit.
Ja, ganz wichtiges Argument. Schönen Dank, Herr Korbmacher.
Gern geschehen.
In einer geheimen Ecke habe ich dann noch mit einigen Japanern gesprochen über die Politik, die Hochpreispolitik bei Tinten für Tintenstrahldruckern. Und man hat mir angedeutet, möglicherweise würde es bald zu einem Wechsel der Politik bei einigen dieser Hersteller kommen. Aber im Moment könne und dürfe man noch nichts sagen. Aber man denkt, dass es viel besser ist, wenn man 10 Tintenpatronen für 7 € verkauft, als 2 für 14 € das Stück. Und das ist schon mal ein ganzer Schritt in die Zukunft. Auch negative Erfahrungen habe ich gemacht und da muss ich nur sagen, wenn ich also auf den Tag der Presseeröffnung auf einen Stand will und werde da nicht vorgelassen, trotz dass ich einen Termin habe, dann muss ich sagen, es tut mir leid, aber so nie. Gut, es gibt eigentlich nur gute Erfahrungen, das ist allgemein so, die Leute sind alle freundlich, auch zu uns und viele kennen unsere Sendung und sagen, Mensch, ich habe das gehört, das ist ja prima, dass du da vorbeikommst. Die Informationen, die wir bekommen haben, zum Beispiel auch weiter über OLEDs und OLED-Technologie, wie das weitergeht, das ist auch nochmal ein Thema, ein eigenes Thema in einer unserer nächsten Sendungen. Wenn Sie sich erinnern, alte Wild-West-Filme, was haben die Cowboys gemacht? Geschossen, klar, aber die haben auch gespuckt, wie die Schweine, hätte ich fast gesagt, in der Gegend rum. Die haben auf dem Priem gekaut und dann haben sie das Ding ausgespuckt. Das ist aber etwas anderes, als wenn Sie einen Mathematiker fragen, ob eine Zahl Prim ist. Denn das ist eine ganz besondere Eigenschaft dieser Zahl. Und was es damit auf sich hat und dass es da laufend neue Primzahlen gibt, die gefunden werden und dass es ganz spezielle Primzahlen gibt, zum Beispiel die Mersenne-Primzahl, die M44, die gefunden worden ist, da hat sich Wolfgang Back damit beschäftigt.
Eine Primzahl, das kennen Sie wahrscheinlich noch von Ihrer Schulzeit, da mussten Sie Primzahlen berechnen und haben es wahrscheinlich mittlerweile wieder vergessen. Es gibt aber Gruppen auf der Welt, muss man sagen, für die ist die Primzahl der höchste Sport, den man sich vorstellen kann. Denn sie suchen die größte Primzahl und die wird immer größer und immer größer und fast ist sie jetzt gefunden worden. Sie muss mindestens 10 Millionen Dezimalziffern haben, damit ein Preis ausgezahlt wird von $100.000. Ich frage jetzt Professor Beutelsbacher an der Universität zu Gießen. Er ist Mathematikprofessor. Was halten Sie von diesen Spielereien, dass man diese Primzahlen sucht?
Das ist einerseits zunächst mal ein Rekordbedürfnis. Man möchte einen neuen Weltrekord aufstellen. Man weiß auch seit über 2000 Jahren, dass es nie in diesem Bereich nie einen endgültigen Weltrekord geben wird, denn schon Euklid, 300 vor Christus, hat bewiesen, es gibt keine größte Primzahl, es geht immer noch weiter. Aber die zu finden, die jeweils größte Primzahl, das ist richtig schwer. Und die Zahl, die man jetzt gefunden hat, die hat wirklich fast 10 Millionen Ziffern. Das ist also in der Größenordnung 10 hoch 10 Millionen. Das ist eine gigantische Zahl, wenn man sich vorstellt, das Weltall hat laut Astronomen und Physikern höchstens 10 hoch 80 Atome. Hier reden wir von 10 hoch 10 Millionen, das ist also auch gar nicht vorstellbar, so naiv, wie man überhaupt rauskriegen kann, dass das eine Primzahl ist. Denn wenn ich das durch 2 dividiere, durch 3, durch 5, durch 7 und so, dann komme ich nie zum Ende, denn dann brauche ich so lange wird das Weltall nicht existieren.
Ja, die haben aber auch 6 Tage daran gerechnet, um nachzuweisen, dass es tatsächlich eine Primzahl ist. Mit guten Computern, muss man sagen.
Mit guten Computern und für diese spezielle Sorte, die suchen ja nicht irgendwelche Primzahlen, sie suchen eine spezielle Sorte von Primzahlen, das sind die sogenannten Mersenne'schen Primzahlen. Diese sind von der Form 2 hoch Primzahl minus 1. Also es war 2 hoch 3 minus 1, die 7 ist eine Mersenne'sche Primzahl. Oder 2 hoch 5 minus 1, 32 minus 1, 31 ist auch eine Mersenne'sche Primzahl. Die Primzahlrekorde werden alle mit diesen gemacht und für die gibt es spezielle Algorithmen, spezielle Verfahren, die es überhaupt ermöglichen, zu testen, ob so eine Zahl eine Primzahl ist.
Ich glaube, da hat so ein Einzelner mit seinem Pentium zu Hause kaum eine Chance, da noch mitzumachen.
Nee, weiß ich nicht, denn das ist so, dass das ein sehr verteiltes System ist. Man kann sich einfach einklicken und vielleicht hat man Glück und kriegt genau die richtige Ausgangszahl, um daraus die Primzahl zu machen. So war es ja vor 2 Jahren, als ein deutscher Augenarzt, der einfach seine Praxis mit neuen Computern eingerichtet hatte und sich hier in dieses Netz eingeklinkt hat, der hat die 42. Mersenne'sche Primzahl entdeckt.
Also obwohl er kaum was von Mathematik verstanden hat, ne?
Nein, man muss auch dazu nichts von Mathematik verstehen, man muss sich die Programme herunterladen und es läuft dann und irgendwann blinkt es und sagt, hurra, ich habe eine Primzahl gefunden, hoffentlich.
Hat das eigentlich irgendeinen praktischen Sinn, eine so große Primzahl zu kennen? Kann also man sowas Primzahlen einsetzen sich, in der Verschlüsselung oder so?
Primzahlen an sich haben den Sinn für die Verschlüsselung, das sind aber viel, 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 viel kleinere Primzahlen, sind etwa 200-stellige Primzahlen, also 10 hoch 200. Auch schon groß, aber das Problem ist ja, man muss viele von dieser Sorte haben, denn für jeden Menschen, für jeden User muss man 2 Primzahlen haben und man muss auch damit rechnen können. Mhm. Also multiplizieren, potenzieren und sowas und das kann man mit diesen gigantischen Dingen auf gar keinen Fall, das würde ewig dauern und wir wollen ja mit unseren Checkkarten in absehbarer Zeit auch bezahlen können.
Ja. Ich habe es versucht, das stand da in der einen Nachricht drin, dass man in der dezimaler Lebensgröße von 9,6 Megabyte diese neue Zahl runterladen kann. Ja. Und man muss aber mitunter reichlich Zeit dafür einplanen. Ich habe es bis heute noch nicht gekriegt.
Genau, wenn man das ausdruckt, nur als Warnung, ja, sind es 2500 DIN A4 Seiten.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Also die
Wahnsinn.
Völlig zufällig aussehen. Also wer Zufallszahlen braucht, sollte das machen.
Ja, ja. Wie lange dauert es denn jetzt, bis die 10 Millionen Dezimalziffern, bis die $100.000 ausgezahlt werden?
Also der Fortschritt in den letzten Jahren ist schon toll. Also es gibt eigentlich alle halbe Jahre einen neuen Weltrekord. Und insofern gehe ich davon aus, dass demnächst diese letzten Stellen noch genommen werden und dann auch so eine große Primzahl gefunden wird. Man muss eben Glück haben. Man muss sozusagen den richtigen Exponenten, den 2 hoch, finden. Denn nicht immer, wenn man da eine Primzahl nimmt, in der Regel sogar nicht, kommt als 2 hoch diese Primzahl, 2 hoch minus 1, eine Primzahl raus. Wenn man da Glück hat, klappt es. Wenn man kein Glück hat, muss man halt weitersuchen.
Tja, das ist also, ist das besser als ein Lottogewinn oder ist es schwerer als ein Lottogewinn?
Also es ist jedenfalls viel spannender als ein Lottogewinn.
Ja. Denn, man kriegt, Lotto, glaube ich, auch mehr Ehren anschließend, mehr, wenn man das gefunden hat. Wenn
ich Lotto gewinne, komme ich auch in der Lokalzeitung, ja. Aber hier komme ich nicht nur in der Lokalzeitung, sondern wird sogar im WDR erwähnt.
Ja. So, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und sage jetzt noch für unsere Zuhörer, dass ich mich hingesetzt habe und habe mal dieses Sieb des, ach, jetzt fällt er mir wieder nicht
in
ein.
In der Toste, ne?
Ja, genau, das habe ich programmiert und das kann man im Download-Bereich sich mal anschauen. Und da kriegt man so ein bisschen Vorstellungen, wie man Primzahlen extrahieren kann. So, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ich habe das schon mal gehört gehabt mit dem Book Crossing. Und so richtig wach geworden bin ich dann, als ich beim WDR unten im Foyer war und auf der Bank lag ein Buch. Und zwar lag dieses Buch hier und da gibt es eine Nummer, eine sogenannte BCID-Nummer, ist also eine Ident-Nummer. Hier dieses Buch ist die 719-418-3135.
Wie heißt das Buch?
Das sage ich nicht. Das kann man im Internet jetzt eingeben, wenn man bei bookcrossers.de oder bookcrossers.com geht. Gibt man diese Nummer, die ich eben gesagt habe, ein und dann erfährt man, wie das Buch heißt. Man erfährt auch, wer das Buch gefunden hat.
Du hast das Buch einfach mitgenommen.
Ich habe das Buch mitgenommen, weil da steht ja auch drauf auf diesem Buch, magst du mich lesen? Ich bin ein besonderes Buch. Ich reise um die Welt auf der Suche nach neuen Freunden, die mich lesen wollen. Warum? Bitte innen weiterlesen. Und dann liest du eben, du sollst es mitnehmen, sollst es lesen und sollst es wieder freilassen, das Buch. Das werde ich auch tun. Ich werde es irgendwo auf einer Bushaltestelle oder irgendwo, was mir noch einfällt, dann wieder freilassen. Und dann kann es der Nächste wieder mitnehmen. Der trägt sich im Netz ein. Ich habe es gefunden, da und da und da. Und irgendwann werde ich auch mal wieder nachschauen, so nach einem Jahr, was mit diesem Buch denn geschehen ist. Es kommt, also ich habe gesehen, es kommt vom Zoologischen Garten in Frankfurt. Da wurde es ausgesetzt.
Und wie viel Leser hatte es vor dir?
Das war relativ frisch. Das scheint auch, hier ist ein richtiger Stempel drin von Bookcrossers. Das scheint was Offizielles gewesen zu sein. Das war in Frankfurt ausgesetzt und wurde dann beim WDR ausgesetzt. Dann habe ich es gefunden und ich werde es jetzt wieder aussetzen. Ich habe mal ein bisschen gelesen da bei den Bookcrossers. Es gibt manche Bücher, die sind 700 Mal schon unterwegs gewesen. Und dann muss man noch was dazu sagen, in der heutigen Zeit sollte man nicht unbedingt diese Bücher dort auslegen, wo es Gefahr laufen kann, dass man Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam macht. Denn es ist gelungen, in Seattle, das habe ich gelesen da in den Bookcrossers.com, den Flughafen für 15 Minuten stillzulegen, weil da so ein dummes Buch irgendwo in der Gegend herumlag, wo sich keiner zu bekannte, das gehört mir.
Und das Buch hat sich nicht bewegt.
Und irgendwann kam dann die Sicherheitsbehörde und hat das wahrscheinlich gesprengt oder irgend sowas. Hat alles stillgelegt, weil in dem Buch könnte ja auch Sprengstoff drin sein.
Also am besten wieder zum WDR legen. Dann.
Also man sollte es nicht unbedingt im Hauptbahnhof auslegen, nicht unbedingt am Flughafen auslegen. Aber ich nehme an, so auf einer Parkbank, wenn man es noch mit Plastik einschweißt, könnte man es gut hinlegen und das wird dann mitgenommen.
Ja, also Parkbank, da wird ja ab und zu aufgeräumt. Also vielleicht sollte man in einem Café das liegen lassen. Das wäre doch wesentlich besser.
Ja, gut. Okay. Ich habe also jetzt auch ein Buch aus meiner Sammlung herausgenommen. Habe mir hier so
Aufkleber
habe ich mir ausgedruckt, habe die draufgeklebt, lesen und weitergeben. So, ich habe hier die BCID 818-4407316. Auch da können Sie jetzt nachgucken, wie dieses Buch heißt.
Das heißt, du hast dieses Buch, was bisher dein Buch gewesen ist, wo du das Eigentum freigibst, hast du im Internet bei Bookcrossers eingetragen und wirst es jetzt irgendwo weitergeben.
Habe ich eingetragen und die geben wir jetzt, diese Identnummer.
Ja.
Diese Identnummer habe ich draufgeschrieben, auch innen draufgeschrieben. Und das Buch lege ich frei aus, nicht am Flughafen, nicht am Hauptbahnhof. Und mal gucken, was mit passiert.
Das ist eine interessante
Oder
Geschichte.
Oder willst du es jetzt mitnehmen?
Ich denke, ich nehme es mal mit, denn es interessiert mich ja schon ein bisschen. Von Wolfgang Wickler. Aber ich sage auch nicht, wie es heißt.
Es geht um die Evolution so ein bisschen. Das ist, also es,
hat aber nichts mit uns zu tun.
Nee, aber die Wahrheit, die auch bei dir wahrscheinlich passt, der Egoismus.
Aha.
ist der Förderer der Evolution.
Nein, hier steht nichts von Egoismus.
Eigennutz ist auch sowas.
Ja, es steht hier etwas von Eigennutz, steht hier drauf, nicht von Egoismus. Also sei nicht so egoistisch.
Ich finde das, also weil es auch keine kommerzielle Sache ist, sondern das ist so ein lustiges Ding, wo man so Spaß haben kann.
Wusstest du, dass das auch mit Geld geht? Mit Geldscheinen? Was? Dass du deine Euroscheine, dass du die Seriennummer eingibst im Internet und dass du dann gesagt bekommst, wo der schon überall gewesen ist, der Geldschein.
Nee.
Ja, dann such mal danach.
Ja? Ich habe ja kein Geld.
Ach so. Nee, gut, dann lass es sein. Ich denke, wir sollten einfach mal hören, was unsere Zuschauer zu unserer letzten Sendung gesagt haben. Wir haben eine ganze Menge. Und mal gucken, vielleicht ist was Interessantes dabei.
Ja, hier ist Michael Klärbaum aus Erle. Vielen Dank an Wolfgang Back. Ich habe Ihren Qualmkalkulator seit längerer Zeit auf meinem PDA laufen und da ich das Geld, was ich durch das Nichtrauchen echt spare, wirklich spare, kann ich mir das Geld zählen sparen, weil das Programm zeigt mir halt an, wie viel ich schon gespart habe. Nochmal vielen Dank und weiter so und immer ein Bit übrig behalten. Bis dann.
Was man doch so alles erlebt, ne? Da läuft doch tatsächlich das Programm, was ich mal geschrieben habe, bei mir, übrigens, ich rauche seit fast 7 Jahren nicht mehr, zeigt der PDA 56.000 Euro an, die ich gespart habe.
Und dann könntest du doch hier als Sponsor einsteigen.
Ich habe allerdings am Tag auch 100 Zigaretten geraucht. Vielleicht hätte ich das gar nicht sagen sollen, aber das mehr ging eigentlich auch gar nicht.
Kaum.
Ich war ständig am Qualm. Und das sind 57.000 Euro. Soll ich das sponsern hier?
Jo, fang doch damit an.
Viele sagen, wo ist denn das Geld? Natürlich ist das Geld noch da. Ich hätte es ja sonst ausgegeben. Okay, die nächste Stimme vielleicht.
Hexadezimaler Ascii-Gruß. 56 6965 6C 4572 66 6F 6C 67.
Ja, 6, 6, 7, das hört sich an wie 6, der 7, VC01, der 5, hat damals, der Dr. Soscuti hat dieses Chip in Deutschland eingeführt, die erste Sprachausgabe überhaupt. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, was das ist. Das ist also Hexcode ASCII.
Musst du das aufschreiben? Ich kann das verstehen.
Ja, du bist ja auch ein Genie, dann sag's mal. Sag's mal.
Viel Erfolg bei euren Sendungen mit
Ausrufezeichen. Also, es ist so, ich hab's mir also aufgeschrieben, das heißt viel Erfolg für eure Sendung.
Ausrufezeichen. Ja, siehste.
Ja, weil meine du Bewerbung, hast eben hier auf meinen Zettel drauf
meine
geguckt.
Bewerbung bei Gottschalk läuft noch und wahrscheinlich komme ich in die nähere Auswahl, werde das dann im ZDF zeigen, was ich kann.
Ja, der führt da Leute vor, die 100 Zigaretten am Tag geraucht haben. Einen Verbesserungsvorschlag noch, und zwar das Space dazwischen hätte man auch als 2-0 sagen können. Ja. Das wäre noch in Ordnung gewesen. Schönen Dank für die gute Idee.
Ja, hallo, hier ist Stefan Janke aus Bremen. Ich habe mir gerade eure vierte Sendung über mein 8 Jahre altes Modem angehört und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also macht weiter so und ich finde das auch total klasse, dass ihr noch an die vielen Modem Benutzer denkt. Also, weiter so. Tschüss.
8 Jahre altes Modem. So ein Ding habe ich auch noch.
Mhm.
Ich habe es noch nie mehr probiert.
Ja, aber es geht auf jeden Fall damit. Ja.
Und, haben wir noch was?
Hallo, hier spricht Norman Osthus aus Gütersloh vom Normcast Podcast. Bis zum heutigen Tag habe ich jede Folge vom Computer Club 2 gehört. Und die Nullnummer war wirklich keine Eintagsfliege. Es war sehr interessant und das ist es bis heute geblieben. Es ist weiterhin auch sehr angenehm und sehr gut produziert. An dieser Stelle einen bzw. meinen Daumen für euch.
Was machen wir jetzt mit dem Daumen? Das habe ich plötzlich einen Daumen in der Hand.
Ja, dann haben wir 3 Daumen bei der Verabschiedung.
Ich glaube, es kommt noch was.
Ja, hallo, ihr zwei Rudis. Hier spricht Sven aus Tokio. So eine informative und vor allem auch manchmal kritische Sendung wie den Computerclub gibt's nicht mal hier im Technikwunderland Japan. Ich denke, das klappt aber auch ganz gut, nur als Audiofile. Videos sind gar nicht mal nötig. Also immer schön ein Bit übrig behalten. Daumen hoch und sayonara.
Ja, da habe ich doch früher für einen Regionalsender gearbeitet, hier WDR. Und jetzt arbeiten wir weltweit. Das ist doch ein Aufstieg, oder?
Ja. Und was hat er gesagt, ihr zwei
Rudis?
Rudis.
Ja, es geht auf Weihnachten zu. Der meint die Rentiere oder irgend sowas. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir noch einen reinkriegen in die Sendung.
Hallo, hier ist Gunnar aus Rendsburg. Ich habe gerade gesehen, dass ihr jetzt wieder auf Sendung seid. Hab mir gerade mal die ersten 5 Folgen nacheinander angehört und muss sagen, klasse, dass ihr wieder da seid. Macht weiter so. Tschüss.
Tja, danke.
Grüße nach Rendsburg.
Jawohl.
Gut, dann kommen wir damit auch schon zum Ende unserer Sendung heute.
Ja. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wenn wir uns jetzt wie üblich verabschieden mit Daumen hoch, dann müssen wir diesen einen Daumen von den Zuhörern...
Wir nehmen den mit. Das sind drei Daumen nach oben und ein Böb natürlich, ein Bit übrig behalten.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.